ARD Sounds.
Vor uns steht eine junge Frau. Sie zittert. Ihre schwarzen Haare blitzen unter der Kapuze ihres dicken Fellparkers hervor. Sie sind nass, ihre Augen sind vom Adrenalin geweitet. Kein Wunder, denn es ist eine absolute Ausnahmesituation. Wir befinden uns nämlich auf einer verlassenen Insel mitten im arktischen Ozean. Nichts als Wasser, Schnee und Eis. Der kalte Wind pfeift uns um die Ohren. Mittendrin unsere heutige Protagonistin. Ihr Name Ada. Ada Blackjack. Und das ist ihre Geschichte. Meine Mäuse des Wissens, erstmal ein ganz, ganz großes Danke an euch, weil ihr uns einfach immer so tolle Vorschläge schreibt. Auch unsere heutige Folge ist eure Idee gewesen. Deswegen ein fettes Dankeschön an die besten Wissensmäuse der Welt. Und schreibt eure Vorschläge gerne weiterhin per Mail oder als Kommentar. Wir freuen uns drauf. Damit also zur heutigen Story. Und die hat es in sich. Ada Blackjack. Wir klären, wer sie war, was sie damals auf eine extrem gefährliche Expedition treibt, wie dann eigentlich alles schiefläuft und sie monatelang in der Wildnis um ihr Überleben kämpft. Wie ihr merkt, kein einfaches Thema und wir müssen hier auch eine Content-Warnung geben. Es wird um häusliche Gewalt, einen erbitterten Kampf gegen die Natur und den Tod gehen. Hört die Folge also bitte nur, wenn ihr euch mit den Themen einigermaßen wohlfühlt. Und damit nichts wie rein. Das hier ist Wissen mit Zoe. Kapitel 1. Eine Mutter, die Geld braucht. Leute, zieht die Winterjacke wieder an. Es bleibt frostig. Das 20. Jahrhundert ist gerade angebrochen. Wir befinden uns in der Arktis. Vor uns liegt eine Wohnsiedlung. Ja, in der Arktis kann man wirklich wohnen. Und das nicht erst seit gestern. Richtige Menschensiedlungen gibt es hier schon geschätzt seit 5000 Jahren. Und das trotz großer Widrigkeiten. Hier in Solomon, wo wir uns gerade befinden, rutscht das Thermometer an heftigen Wintertagen auch mal gern tiefer als minus 30 Grad. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie der Sommer aussieht. Naja, nicht wirklich sommerlich. Höchsttemperaturen von 10 Grad, viel mehr ist nicht drin. Muss man also wollen. Oder man hat es sich nicht ausgesucht. So wie im Fall von Ada Blackjack. Denn Ada gehört zu den Inupiat. Das ist eine indigene Bevölkerungsgruppe, die sich hier im Nordwesten Alaskas niedergelassen hat. Als junges Mädchen besucht sie eine Missionsschule. Das ist eine Bildungseinrichtung, in der die Lehre des Christentums eine wichtige Rolle spielt. Dazu stehen Englisch, Lesen, Kochen und Hausarbeit auf dem Tagesplan. Und leider muss Ada schon früh lernen, mit heftigen Schicksalsschlägen umzugehen. Sie heiratet früh, bringt auch insgesamt 3 Kinder zur Welt. Doch leider leidet sie in ihrer Ehe sehr. Ihr Mann Jack entwickelt sich zum schweren Alkoholiker, wird Ada gegenüber handgreiflich. Dazu sterben 2 Kinder bereits im Säuglingsalter. Die genaue Ursache ist historisch nicht genau dokumentiert, aber höchstwahrscheinlich spielt die Armut der Familie eine größere Rolle. Ada trennt sich daraufhin von Jack. Nur ihr Sohn Bennett bleibt an ihrer Seite. Doch auch er ist schwer krank, er leidet an Tuberkulose. Eine Infektionskrankheit, die vor allem die Lunge befällt. Heute lässt sich diese Krankheit meist erfolgreich behandeln. Damals gehört sie jedoch zu den häufigsten Todesursachen der Welt. Ada weiß, dass ihr Sohn medizinische Hilfe braucht. Leisten kann sie sich eine solche Behandlung aber nicht. In ihrer Hilflosigkeit trifft sie eine harte Entscheidung und bringt Bennett in ein Heim. Sie hofft, dass er dort wenigstens versorgt wird, während sie verzweifelt nach Arbeit sucht. Und genau das bringt uns langsam in Richtung der einsamen Insel, von der wir ganz am Anfang gesprochen haben. Denn von diesem Moment an bestimmt nur noch ein Gedanke Adas ganzes Leben. Sie braucht Geld. Sie versucht es mit dem Nähen von Kleidung, übernimmt Hausarbeiten bei fremden Menschen. Doch die paar Münzen reichen gerade mal aus, damit sie sich selbst ernähren kann. Sie braucht also noch viel mehr Geld für Bennets Behandlung. Und wie es der Zufall will, flattert plötzlich ein ziemlich ungewöhnliches Angebot in ihre Hände. Ein kanadischer Polarforscher sucht nach einer weiblichen Begleitung für eine bevorstehende Expedition. In dem Schreiben steht, dass er keine Wissenschaftlerin sucht, sondern eine Frau, die sich mit kalten Witterungen auskennt, kochen und nähen kann. Ada scheint perfekt geeignet. Der Lohn beträgt $50 im Monat. Das hört sich für uns jetzt hier und heute erstmal nach extrem wenig Geld an. Für die damalige Welt im armutgeprägten Alaska ist das aber ein absolutes Spitzengehalt. Mit diesem Lohn könnte Ada Bennetts Behandlung bezahlen und ihn im Bestfall wieder zu sich zurückholen. Also beginnt sie, sich mit der Reise auseinanderzusetzen. Das Ziel ist Wrangel Island, eine abgelegene Insel nördlich von Sibirien mitten im arktischen Ozean. Ihr findet ein Bild von der Lage als Nummer 1 in den Shownotes. 1200 Kilometer Luftlinie von ihrer Heimat entfernt. Man hört ziemlich heftige Geschichten über den Ort. Vor allem der immer wieder drumherum zufrierende Ozean stellt eine massive Herausforderung dar. Doch das ist für Ada alles nicht weiter relevant. Für sie zählt nur eine Sache: die Gesundheit ihres Sohnes. Kapitel 2: Die Insel. 1921 ist es soweit. Ein kleines Schiff erreicht Wrangel Island. Ada ist Teil einer überschaubaren Crew. Es sind nur 4 Männer und sie. An der Stelle hier muss ich sie euch auch einmal kurz vorstellen. Das ist wichtig für die weitere Geschichte. Als erstes haben wir den kanadischen Expeditionsleiter Alan Crawford. Das ist derjenige, der den Aufruf gestartet hat. Er hat 3 Assistenten dabei: Fred Maurer, Milton Gulley und Lorne Knight. Die Männer wirken euphorisch, voller Wagemut. Sie sind fest im Glauben, Bestandteil von etwas Historischem zu sein. Ach ja, ich sollte euch vielleicht auch erstmal erklären, was die Crew auf der verlassenen Insel überhaupt erreichen will. Ganz offiziell geht es um Forschung. Inoffiziell haben sie aber einen ganz anderen Plan. Denn die Insel ist politisch umstritten. Mehrere Staaten interessieren sich für das abgelegene Stück Land mitten im arktischen Ozean. So wie viele Inseln der Erde im 20. Jahrhundert. Und für die meisten gilt, wer sich als erstes ansiedelt, kann später behaupten, dass die Insel ihm gehört. Und genau das ist der Plan der 4 Männer. Sie gehören alle einem britisch-kanadischen Unternehmen an und hissen daher direkt nach Ankunft den Union Jack. So wird die Flagge Großbritanniens genannt. Und bevor ihr jetzt sagt, Zoe, warte mal, du meintest doch, dass der Expeditionsleiter Kanadier ist. Ja, ist richtig, aber Kanada gehört damals eben noch zum britischen Empire. Doch nur mit der Flagge allein ist es damals nicht getan. Damit Wrangel Island britischer Besitz wird, muss die Gruppe insgesamt 2 Jahre lang dort leben. Dann gelten sie als Siedler und können das Land offiziell beanspruchen. Doch es dauert nicht lange, da zeigt die Arktis der halbstarken Crew, dass sie wenig für politische Pläne übrig hat. Auf dem kleinen Schiff, mit dem die 5 gekommen sind, sind bei weitem nicht genug Vorräte. Daher ist eigentlich geplant, dass ein Versorgungsschiff regelmäßig vorbeikommt und neue Lebensmittel, Munition und Ausrüstung bringt. Munition übrigens, um Tiere zu erlegen. Auf Wrangel Island gibt es nämlich Eisbären, Walrosse oder auch Rentiere. Als aber der arktische Winter beginnt, merkt die Crew erstmal, wie schwer das Unterfangen wirklich ist. Die Temperaturen gehen weit unter den Gefrierpunkt. Eisige Stürme fegen über das Expeditionslager hinweg, dichter Nebel erschwert jede Orientierung. Und es kommt zu einer Sache, die nicht passieren sollte. Der Winter 1921 wird kalt, und zwar richtig kalt. Der Ozean friert um die Gruppe herum vollständig zu. Kein Durchkommen. Für niemanden. Und als auch im Sommer das Packeis nicht schmilzt, wird das zu einem richtigen Problem. Denn auch das Versorgungsschiff kommt nicht durch. Im Laufe der Monate gehen die Vorräte so immer mehr zur Neige. Und die 5 sind nicht die einzigen mit Hunger. Eisbären tauchen immer wieder in der Nähe des Lagers auf. Haben die 5 wahrscheinlich gewittert. Ein gefährlicher Kampf ums Überleben beginnt. Aus Wochen werden Monate, aus Hoffnung Angst, Jagdversuche gehen ins Leere, der Hunger wird immer extremer. Und als der nächste Winter kommt, treffen die Männer eine verzweifelte Entscheidung. Drei von ihnen wollen über den gefrorenen Ozean bis nach Sibirien laufen, um Hilfe zu holen. Sie glauben, dass sie sonst erfrieren werden. Sie machen sich also auf den Weg, doch dieser ist gewaltig. Fast 140 Kilometer. Und das auf der gefrorenen See mit mächtigen Schneestürmen. An der Stelle leider schon ein düsterer Spoiler. Die drei Männer machen sich zwar auf den Weg, bis heute weiß man aber nicht, was danach mit ihnen passiert ist. Denn sie sind nie in Sibirien angekommen. Ada bleibt damals mit dem fünften der Gruppe, Lorne Knight, zurück. Er wollte eigentlich auch mitgehen, war aber mittlerweile an Skorbut erkrankt. Eine schwere Mangelerkrankung. Täglich wird er schwächer, aus dem Bett aufzustehen ist kaum noch möglich. Den Job von vier Männern übernimmt Ada also nun im Alleingang. Sie kocht die letzten Vorräte auf, sammelt Brennholz, schmilzt Schnee zu Trinkwasser, hält das Lager in Stand und versucht alles, um Knight am Leben zu halten. Obwohl sie auch stark unter dem Hunger leidet, überlässt sie ihm den Großteil der verbliebenen Nahrung. Ada liest ihm vor, versorgt seine Wunden und hofft auf ein Wunder. Doch dieses bleibt leider aus. Am 23. Juni 1923 verstirbt Lorne Knight. Ada ist zu diesem Zeitpunkt auch schon sehr schwach. Doch eine kleine Seele bleibt treu an ihrer Seite. Die Expeditionskatze Victoria. Die Männer hatten sie als Glücksbringer mitgenommen. Ihnen hat sie nicht viel Glück gebracht, vielleicht ja aber Ada. Gemeinsam sitzen sie damals in dem Expeditionszelt und denken sich in diesem Moment vielleicht das Gleiche. Wie kommen wir hier wieder raus? Kapitel 3: Der Kampf. Ada ist jetzt auf sich allein gestellt. Sie gegen den Rest der Welt. Ohne dass sie je dafür ausgebildet wurde. Mit einem Gewehr kann sie nicht wirklich umgehen, vor Eisbären hat sie panische Angst. Doch all das bringt nichts. Schließlich muss sie überleben, auch für ihren Sohn. Also bringt sie sich den Umgang mit der Waffe selbst bei. Sie beginnt Tiere zu beobachten, stellt Fallen auf. Sie lernt Polarfüchse zu jagen und das mit Erfolg. Ihr gelingt es immer wieder, ein paar der Tiere zu erlegen. Mit jeder Mahlzeit gewinnt sie einen weiteren Tag Lebenszeit. Aus den Fellen näht sie warme Kleidung, pflegt Handschuhe und repariert Parkas. Dabei muss sie sehr aufmerksam vorgehen. Schon ein kleines Loch in der Kleidung kann ganz schnell zu Erfrierung, Krankheiten und dem Kältetod führen. Es werden Monate des schieren Kampfes gegen die Natur. Immer wieder schleppt Ada Brennholz zur Hütte. Hält den Ofen am Brennen und versucht, das kleine Lager trotz Hunger und Erschöpfung funktionsfähig zu halten. Draußen lauert ständig die nächste Gefahr. Angst verschwindet dabei nie, sie lernt nur, sich von ihr nicht mehr aufhalten zu lassen. Alles greift ineinander. Ohne Jagd gibt es kein Essen, ohne Nahrung fehlt die Kraft, Holz zu sammeln, ohne Feuer friert die Hütte aus, ohne warme Kleidung wird jeder Schritt nach draußen lebensgefährlich. Monatelang lebt Ada genau nach diesem Rhythmus. Bis dann im zweiten Jahr in einem der Sommermonate, wahrscheinlich im Juni oder Juli 1923, endlich das beginnt, worauf Ada lange so sehr gehofft hat. Die dicke Eisschicht über dem arktischen Ozean beginnt endlich zu knacken. Ein Riss entsteht, ein Kanal, endlich ist der Ozean offen. Nur für ein paar Wochen, aber diese Zeit reicht. Im August 1923 erscheint dann endlich ein Schiff am Horizont. Es ist die lang ersehnte Donaldson. Das Versorgungsschiff, das es genau vor einem Jahr wegen des Eises nicht zu Wrangel Island geschafft hat. Als die Besatzung eintritt, rechnet sie fest damit, nur noch die leblosen Körper der Crew bergen zu können. Stattdessen treffen sie auf Ada Blackjack, die einen selbstgenähten Rentierparker trägt und ein Gewehr in der Hand hält. Die Crew protokolliert das Aufeinandertreffen mit Ada später folgendermaßen. Zitat: Sie hat sich so gut in ihrer Umgebung zurechtgefunden, dass sie wahrscheinlich noch ein Jahr dort hätte leben können. Last Woman Standing, die letzte Verbliebene. Und endlich, nach fast 2 Jahren auf Wrangell Island, kann sie wieder nach Hause. Zurück in der Heimat ist der Trubel um Ada groß. Pressevertreter stehen bei ihr Schlange, Reporter führen zahlreiche Interviews mit ihr. Es ist eine Heldengeschichte. Die verzweifelte Mutter, die allen Widrigkeiten trotzte. Doch Ada ist an keinem Ruhm interessiert. Sie will nur eins, zu ihrem Sohn Bennett, dessen Behandlung sie jetzt endlich bezahlen kann und für den sie trotz aller Umstände wohl immer wieder ans andere Ende der Welt reisen würde. Zusammenfassung: Ada Blackjack nimmt 1921 nicht aus Abenteuerlust an einer Arktis-Expedition teil, sondern weil sie dringend Geld braucht, um die Behandlung ihres kranken Sohnes zu bezahlen. Als Köchin und Näherin soll sie $50 im Monat auf Wrangell Island verdienen, einer abgelegenen Insel im arktischen Ozean. Doch die Mission ist deutlich schlechter geplant, als Ada ahnen kann. Die Vorräte gehen früh aus und das Versorgungsschiff kommt wegen des Packeises nicht zu ihnen durch. Hunger, Kälte, Stürme und Eisbären bestimmen von nun an den Alltag der Abenteurer. Als 3 der Männer dann verschwinden, als sie über das Eis in Sibirien Hilfe holen wollen und auch der 4. verstirbt, bleibt Ada allein mit einer Katze zurück. Doch sie lässt sich nicht unterkriegen. Sie jagt Polarfüchse, stellt Fallen, näht Schutzkleidung, sammelt Holz, hält den Ofen am Brennen und schützt sich vor Eisbären. Im August 1923 erreicht endlich das Versorgungsschiff die Insel, welches schon 1 Jahr früher hätte kommen sollen. Es bringt Ada nach Hause. Mit der Bezahlung kann sie endlich die Behandlung ihres Sohnes Bennett bezahlen. Außerdem verkauft sie ein paar der selbstgenähten Parkas. Bennett kann so geholfen werden. Ada heiratet erneut und lebt ein friedliches Leben abseits der großen Öffentlichkeit. Sie wird 85 Jahre alt. Boah, das war wieder mal eine echt krasse Folge. Wirklich der Wahnsinn, wie sie es geschafft hat, ohne jegliches Training bei diesen unglaublichen Bedingungen so lange zu überleben. Und das alles nur, um ihrem Sohn zu helfen. Man spricht ja oft von der magischen Kraft einer Mutter und das hier ist echt ein sehr gutes Beispiel dafür. Was für eine bewundernswerte Frau. Stellt gern wieder alle Fragen rund um Ada und die Expedition. Beantworten wir euch dann wie immer next week. So wie jetzt alles rund um den isländischen Frauenstreik, über den wir ja in der letzten Folge gesprochen haben. Numero uno kam von Lena und Nela. Zoe, wie viele Frauen haben eigentlich mitgemacht, beziehungsweise wie viele nicht? Also, wie in der Folge gesagt, beteiligen sich ca. 90% der Frauen aktiv an diesem historischen Protest. Das sind damals schätzungsweise 60.000 bis 70.000 isländische Frauen. Also, wie ihr merkt, ein relativ kleines Land. Die restlichen 10% waren aber übrigens nicht gegen den Streik. Einige arbeiten damals schlichtweg im medizinischen Bereich oder in der Notversorgung. Und die Teilnahme am Streik hätte die grundlegende Sicherheit im Land gefährden können. Dann eine Frage von Clara. Sie möchte wissen, ob auch Schülerinnen gestreikt haben. Und ja, auch die isländischen Schülerinnen haben sich an diesem Tag aktiv am Streik beteiligt. Da damals die überwältigende Mehrheit der Lehrerinnen nicht zur Arbeit erscheint, müssen die Schulen im ganzen Land ohnehin schließen. Die Mädchen nutzen diese Gelegenheit, um gemeinsam mit ihren Müttern und Großmüttern auf den Straßen für eine gerechtere Zukunft zu demonstrieren. Und die letzte kommt von Karen. Streiken die Frauen am 24. Oktober immer noch in Island, also so als Tradition? Super Frage und wieder lautet die Antwort ja. Der 24. Oktober wird in Island bis heute als lebendige und kraftvolle Tradition fortgeführt. Die Frauen nutzen den Tag immer wieder für neue große Proteste. Erst im Oktober 2023 legen erneut rund 100.000 Menschen, darunter sogar die isländische Premierministerin, die Arbeit für weitere zwingende Entwicklungen Richtung Gleichberechtigung nieder. Und damit, meine liebsten Mäuse, ist das Ende mal wieder zum Greifen nah. Aber wie immer nicht ohne euch. Zwischen diesen 3 Damen könnt ihr dieses Mal wählen. Als erstes haben wir Amy Carmichael. Eine Missionarin, die den Großteil ihres Lebens in Indien verbringt und dort tausende Kinder vor Ausbeutung und Zwangsprostitution rettet. Dann Mathilde Anecke, eine deutsche Frauenrechtlerin und Revolutionärin des 19. Jahrhunderts, die sich entschlossen für Gleichberechtigung, Bildung und das Frauenwahlrecht einsetzt. Und last but not least Gladys Mae West, eine Mathematikerin und wichtige Wegbereiterin der GPS-Technologie, die entscheidende Beiträge zur Satellitennavigation leistet und dafür lange kaum öffentliche Anerkennung erhält. Übrigens alles wieder Vorschläge von euch. Wir sind gespannt, wer es wird. Damit hören wir uns dann am Mittwoch um 23.59 Uhr. Bis dahin, wie immer, so viel Liebe an euch alle und für weniger Wissen entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.